Die NFL-Saison, es dauert noch ein bisschen, bis es losgeht, aber es gibt schon das erste Highlight dieser Saison. Am kommenden Wochenende steht der NFL-Draft an. Also im Prinzip die Veranstaltung, die die NFL macht, wo die Franchises sich die besten Spieler, die jetzt aus dem College oder aus der University rauskommen, aussuchen dürfen. Und das ganze Ding ist ein Riesen. Prozedere, da muss man ganz viel Wissen haben. Und weil ich das nicht habe, habe ich mir einen Experten an meine Seite geholt, den ich sehr gut kenne, der mit mir NFL-Spiele kommentiert, Philipp Pawelka. Philipp, und du bist nicht nur bekannt als Experte aus Film, Funk und Fernsehen, du hast noch einen ganz persönlichen Football-Background. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, Football begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich muss sagen, ich habe mein ganzes Erwachsenesleben eigentlich um Football herum geplant. Hört meine Frau nicht immer gerne, weil auch unsere Hochzeit wurde um Football geplant. Hintergrund: Ich war aktiver Spieler über 20 Jahre auf verschiedenen Leveln, unter anderem auch für die deutsche Nationalmannschaft. Durfte auch ein bisschen College-Luft schnuppern und auch ein bisschen NFL-Europe-Luft hier in Europa und lange Zeit in der GFL, in der German Football League gespielt. Danach auch noch mehrere Stationen als Trainer absolviert. Und mittlerweile seit fast 20 Jahren als eben Kommentator, Experte im Fernsehen auch zugange. Also Football ist, kann man sagen, meine Passion. Ich glaube, das hört man auch ein bisschen heraus.
Ja, und vor allem hat man gehört, ich habe die perfekte Wahl getroffen. Lass uns doch auf den Draft schauen. Der beginnt kommendes Wochenende. Er findet in Green Bay statt. Jetzt könnte man sagen, klar, das ist so eine der Kult-Franchises überhaupt. Aber es hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Es ist das erste Mal, dass er in Green Bay beziehungsweise im Bundesstaat Wisconsin stattfindet. Du hast aber gesagt, da gibt es eine extra Geschichte dazu.
Ja, eine extra Geschichte, vielleicht nicht so ganz. Es geht darum, dass der Draft ja früher gar kein Spektakel war. Mittlerweile ist es ein Riesending, das über eine ganze Woche geht. Die Draft an sich sind 3 Tage hintereinander, in der Spieler ausgewählt wurden. Es gibt viel Show drumherum und so weiter und so fort. Das war aber früher nicht so. Das war früher einfach nur irgendwie ein verrauchter Meetingraum in irgendeinem Hotel, wo sich dann die Leute getroffen haben und Spieler gewählt haben. Das ist wirklich kein Scherz. Also so war das früher. Und irgendwann hat man daraus angefangen, so ein bisschen mehr Show zu machen. 1980 kam das ins Fernsehen das erste Mal. Der Commissioner damals war dagegen, hat es aber etabliert. Aber der Draft war immer noch so ein bisschen im Hinterzimmer veranstaltet. Irgendwann hat man dann eben entschieden, nach New York zu gehen, ins Radio City Music Hall. Und da waren wir bis 2015. Und erst ab 2015 hat man das neue Format gewählt, indem man jedes Jahr eine neue Stadt nimmt und in dieser Stadt dieses Spektakel, diese ganze Draftwoche veranstaltet. Deswegen kann man sagen, dass dieses Wisconsin nie dran war, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass es eben diesen Wanderzirkus der Draft gibt. Ja, der hat früher auch in anderen Orten mal stattgefunden, aber es waren meistens so Sachen wie Philadelphia, New York, Chicago und wie gesagt, eben irgendein Hotel in irgendeinem Meetingraum.
Okay, also ist das gar nicht so überraschend, dass Green Bay heute tatsächlich seine Premiere oder an diesem Wochenende seine Premiere feiert. Was ein bisschen überraschend ist, zumindest hat es mich überrascht, habe ich jetzt gelesen, es ist bislang der Draft, der ohne Erstrunden-Trades auskommt. Hat dich das auch überrascht oder siehst du das auch als relativ normal an?
Ja, das überrascht mich auch ein bisschen, dass es vorab nicht so viele Trades oder noch gar keine Trades gab. Aber das ist ja noch, kann noch alles kommen. Oft werden die Trades eben am Tag selbst gemacht, am Tag der Draft. Und das liegt immer so ein bisschen daran, wer pokert und wie. Man will natürlich nicht früh in dem Prozess seine Karten aufblitzen lassen und zeigen, wen man eigentlich wann wählen will, weil natürlich dadurch auch der Preis, wenn man das so sagen kann, für einen Trade steigt. Also es kann noch alles sein, aber bisher muss man sagen, es ist relativ ruhig.
Okay, dann lass uns doch mal so einen Blick auf die Setzliste werfen, also so wie die Spieler gerankt sind. Ich habe jetzt mal reingeschaut, unter den Top 25 habe ich nur zwei Quarterbacks gefunden, mit Cam Ward von den Miami Hurricanes und Shedeur Sanders von den Colorado Buffaloes. Die letzten Jahre sah das mit den Top-Picks Quarterbacks noch ganz anders aus. Warum ist das dies Jahr so?
Dieses Jahr wird als eine Quarterback-schwache Draft angesehen. Das geht immer in so ja, Wellen, kann man sagen. Ja, in den letzten Jahren gab es auch immer wieder Drafts, in denen 5 oder 6 Quarterbacks in der ersten Runde sogar gewählt wurden. Das ist dieses Jahr nicht so. Das sind die 2 Akteure, die du genannt hast. Das sind die Top-Spieler, wobei man sagen muss, dass auch diese 2 Top-Quarterbacks nicht als wirklich sozusagen Can't-Miss-Spieler angesehen werden. Also da gab es schon viele Drafts, in denen mehr Spieler ausgewählt wurden bzw. prognostiziert wurden mit großen Karrieren. Den beiden sagt man nach, das sind interessante Spieler, sie können in der ersten Runde gedraftet werden, aber so ganz 100% überzeugt als der Top-Super-Pick, da konnte bis jetzt noch keiner von den beiden.
Dann lass uns aber auf den einen nochmal einen besonderen Blick werfen. Also Shedeur Sanders ist ja deshalb auch interessant, weil sein Vater Dion Neon Sanders ist. Cornerback, zweimal Superbox-Sieger mit den 49ers und den Cowboys, achtmaliger Pro Bowler, Defensive Player of the Year war er auch. Ist das etwas, was seinem Sohn eher hilft oder schadet ihm das mehr, wenn du so einen Vater hast?
Das hängt davon ab, wie man auf das Ganze schaut. Shedeur Sanders sagt, es hindert ihn nicht. Er will diese Linie der Sanders fortführen in der NFL und sagt, er hat auch alle Attribute dazu. Er ist zuversichtlich, dass er eine große Karriere in der NFL haben kann. Wenn man es aber von außen betrachtet, ist es schon eine sehr schwere Last. Deion Sanders ist nicht nur ein NFL-Spieler. Er ist eine NFL-Ikone. Er ist der Spieler, über den man, so kann man sagen, die NFL ins neue Jahrhundert gebracht hat mit seiner Art. Also er war so der Erste, der wirklich auffällig war, der wirklich medial sich präsentiert hat, den man wirklich immer und überall sehen konnte und wollte, der sich mit den Stars per Du überall natürlich dann getroffen hat und mit den Stars irgendwo abgehangen hat. Er hat eine Riesengeschichte, nicht umsonst. Deion Sanders, also so, ne, hat so hell wie ein Neonlicht überall. Also es ist schon einer der herausragenden Spieler in der NFL-Geschichte. Und als sein Sohn sich den Weg in den NFL zu bahnen, muss man natürlich erstmal auch können. Und da gibt es Hürden, die ein normaler Prospect in der NFL nicht hat. Und es gibt natürlich viele Erwartungen. Es gibt viel Gerede darüber, ob er so gut sein kann wie sein Vater, was natürlich unfair ist, dieser Vergleich. Aber diesen Vergleich, den muss er sich leider jetzt stellen und wird er wahrscheinlich über seine ganze Karriere so hören.
An Nummer 1 gesetzt ist Abdul Carter. Das ist ein Pass-Rusher von der Penn State Nittany Lions in Pennsylvania. Ein Defensive Player.
Ja, die Defensive End oder Rusher, Edge Rusher, mittlerweile sagt man das, Position, also der Spieler, der auf den Quarterback zustürmt, ist eine, die in den letzten Jahren sehr, sehr an Wert gewonnen hat. Warum? Weil die NFL mehr und mehr zu einer Passing-Liga wird. Also es gibt immer mehr Passing-Yards, immer mehr Passing-Touchdowns, immer neue Passing-Rekorde. Die Regeln haben sich so verändert, dass sie besseres, effektiveres Passspiel zulassen. Und somit braucht man natürlich auch Leute auf der anderen Seite, die Quarterbacks ein bisschen aus der Ruhe bringen und sie an diesen Rekorden, an diesen Passrekorden auch versuchen zu hindern. Und deswegen ist die Position des Edge Rushers oder dieses Defensive Ends eine, die sehr hoch angesehen wird, die auch sehr gut bezahlt wird mittlerweile. Und dafür wundert es nicht, dass ein Spieler wie Abdul Carter da eine Nummer 1 gesetzt ist in dieser Liste betrifft. Aber diese Setzliste zeigt ja nur, wen die Experten als die Top-Spieler ansehen. Was die Teams, dann brauchen sie wieder was anderes. Wenn eine Nummer 1 ein Team wählt, das keine Defensive End braucht, wird Abdul Carter wahrscheinlich nicht der Nummer 1 pick. Wir sehen die Tennessee Titans an der Nummer 1, kann man schon ein bisschen Blick hinauswagen. Die könnten auch einen Quarterback nehmen. Es könnte natürlich auch ein Cam Ward werden. Also dann wäre Abdul Carter zwar an Nummer 1 von den Experten gesehen, aber nicht der Nummer 1 Draftpick. Also die Setzliste zeigt uns, wen das ganze Land beziehungsweise die Experten als die besten Spieler vor den Positionen sehen und auch in der Draft. Ne, man sagt, Abdul Carter, wenn du den wählst, kannst du nichts falsch machen, das wird ein guter NFL-Spieler. Aber es kommt eben immer darauf an, wen das Team, das gerade wählt, auch braucht.
Genau, also das erste Team muss nicht auch unbedingt den ersten Spieler nehmen, wenn es auf der Position eh schon gut besetzt ist. An Nummer 2, finde ich, ist ein ganz interessanter Spieler mit Travis Hunter. Ebenfalls Colorado Buffaloes wie Sanders. Er ist bei der Gewinner der Heisman Trophy als bester College-Spieler. Das Besondere daran, in der Liste steht er als Cornerback. Am College hat aber zeitgleich auch Wide Receiver gespielt. Und jetzt hat er gesagt, das will er unbedingt auch in der NFL. Und wenn er das nicht darf, wird er sogar eher aufhören. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Also er meint es wahrscheinlich schon ernst, dass er beides spielen kann zugleich. Er hat es im College bewiesen. Es gab schon immer Spieler, die zum Beispiel in der Offense gespielt haben und immer mal ein paar Plays in der Defense ausgeholfen haben oder andersrum. Aber einen, der Vollzeit beide Positionen gespielt hat, Offense und Defense, so einen hat man schon seit langer Zeit nicht gesehen. Klar, in den 30ern hat man natürlich alles gespielt, aber das ist schon lange vorbei. Also ist das natürlich ein Spieler, auf den man besonders schauen muss. Die Frage ist, wer draftet ihn? Ein Team, das einen Receiver braucht oder ein Team, das einen Cornerback braucht? Wie viel Freiheiten, wenn sie ihm einräumen, darf er auf beiden Seiten spielen oder nicht? Was man dazu sagen muss, ist, dass es vom College zu NFL noch ein Riesenschritt ist. Da ist viel mehr, was man lernen muss, da ist viel mehr, was man aufpassen muss, obwohl College schon sehr, sehr hohes Niveau hat. Und da sagen die Experten auch, es ist einfach zu viel für einen Spieler, Vollzeit zwei Positionen zu spielen. Allein das Playbook zu erlernen, die Spielsituationen zu erlernen in so kurzer Zeit, ist sehr, sehr schwer. Meine Vermutung ist, er wird als entweder Vollzeit-Wide-Receiver oder Vollzeit-Cornerback auflaufen und im, speziell im ersten Jahr vielleicht auf der anderen Seite immer mal aushelfen und besonders Spieler, Spielzugpaket für sich beanspruchen. Aber Vollzeit-Cornerback und Vollzeit-Wide-Receiver in der NFL kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Vielleicht, hoffentlich belehrt er mich eines Besseren. Es wäre schon aufregend.
Das ist wohl wahr. Du hast es gesagt, dieser Draft, die Jungs sind alle eingestuft. Ne? Die Experten sagen, es sind so die top jungen Leute, die kommen. Und trotzdem ist so ein Draft ja auch immer so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Also du kannst super gerankt werden im Draft und wirst dann doch kein guter NFL-Spieler. Umgekehrt hast du Leute, die in der Liste, in der Draftliste ganz weit hinten stehen und plötzlich im Rampenlicht stehen. Brock Purdy, Mr. Irrelevant, war vielleicht so der bekannteste aus den letzten Jahren. Aber ich habe dir mal ein paar Namen noch rausgefummelt, die wirklich einen riesen Klang haben in der NFL. Und du sagst mir mal, ob das Number One Picks waren. Also Terrell Davis, Draft 1995, Running Back der Denver Broncos, zweimal Super Bowl Sieger, einmal Super Bowl MVP und Hall of Famer. Ein First Round Pick.
Nein, das war ein Sixth-Round-Pick und ich meine so etwa Nummer 190 gedraftet, also ziemlich spät in der Draft und ist dann zu einem Riesenspieler geworden. Und solche Beispiele, vielleicht hast du noch ein paar mehr, gibt es en masse. Also es gibt immer wieder Spieler, die irgendwo hinten angesiedelt sind, was die Prognosen angeht und dann zu Topstars werden, genauso wie es Spieler gibt, die man vorab als die zukünftigen Stars betrachtet und die dann aber recht schnell ein Ende in der NFL finden.
Wer hätte ich noch für dich? Richard Sherman?
Richard Sherman war kein First-Round-Pick, ein Top-Cornerback, ein Super Bowl-Gewinner mit den Seattle Seahawks, Teil der Legion of Boom, also dieser berühmten und berüchtigten, des berüchtigten Defensive Backfields der Seattle Seahawks mit dem Gewinn des Super Bowl, aber kein First-Round-Pick.
Ja, es war ein 5-Round-Pick und vor allem war er ein begnadeter Trash-Talker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ne? Der konnte seine Gegenspieler wirklich schon allein durch sein Gerede in den Wahnsinn treiben. Und dann vielleicht der bekannteste Name, ja, es ist nicht vielleicht bekanntest, der bekannteste Name, der kein First-Round-Pick war, der GOAT, der Greatest of All Time, Tom Brady. Ein 6th-Round-Pick an Nummer 199. Und der Mann hat ja nachher alle Rekorde gebrochen, die du nur brechen kannst.
Er wird allgemein als der beste Spieler aller Zeiten betrachtet, von sehr vielen Leuten. Er ist wahrscheinlich auch der bekannteste Spieler aller Zeiten, das kann man sagen. Und er ist der größte sogenannte Steal the Draft aller Zeiten. Also ein Spieler, der spät gedraftet wurde, dem man das nicht ansehen konnte, dass er so ein Star wird. Du sagst es, 6. Runde, Pick 199. Also es gab viele, viele Mannschaften, die Tom Brady nicht gedraftet haben. Und ja, Bill Belichick, New England Patriots, die haben was in ihm gesehen und haben sich gedacht, diesen jungen Mann nehmen uns. Und sie hätten sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er so einschlägt. Aber da sieht man, so kann es gehen. Ein Spieler, der spät gedraftet wurde, wird zum besten Spieler aller Zeiten, zum 7-maligen Super Bowl-Gewinner, 10-maligen Super Bowl-Teilnehmer. Das sind Superlativen, die, glaube ich, noch lange Zeit nicht übertroffen werden.
So ist es.
Aber da hätte ich jetzt noch einen für dich, wenn wir schon dabei sind.
Oh, das ist unfair.
Ja, ich sag dir noch einen Namen. Bart okay. Starr. Quarterback.
Ah, das ist aber schon lange, lange her, gell?
Ist schon lange her. Green Bay Packers, ein Superstar in der NFL, Hall of Famer. Der wurde gedraftet in Runde Nummer 17.
Stimmt, das war damals noch ganz, ja? Ganz, ja. Ich habe es gelesen, ich habe es wieder vergessen. Wahnsinn.
Ja, seit 1994 gibt es erst wieder 7 Runden. Früher waren es, man hat angefangen irgendwie mit 9 Runden, dann ging es irgendwann mal hoch bis 20 und durch alle verschiedenen Zahlen durch, bis man dann 1994 auf den 7 Runden gelandet ist. Also auch da, ne, Runde 17, da merkst du, da wurden ja so viele Spieler vorher gewählt. Hätte man sich nicht denken können, war es da eine Ikone in der NFL. Also auch so spät kann man noch ein Juwel finden. Wobei heutzutage nicht mehr, es gibt nämlich nur 7 Runden.
Jetzt ist es ja so, der ein oder andere oder die ein oder andere Franchise kann sich sagen, okay, wir gucken, dass, also sie werden ja alle sagen, wir gucken, dass wir einen guten Pick machen. Aber für den einen Club, für die eine Franchise ist es wichtiger als für die andere. Was würdest du sagen, für welche Teams ist es dies ja besonders wichtig, beim Draft ein gutes Händchen zu haben?
Ja, ich glaube, die Cleveland Browns stehen mal wieder, muss man sagen, vor einer wichtigen Aufgabe. Sie haben eigentlich ein gutes Team, das im Grunde einen Quarterback braucht, den sie nicht haben. Jetzt ist die Frage, ist an Nummer 2 noch Cam Ward da oder nicht? Denn die Tennessee Titans sind mit ihrem ersten Spielmacher auch nicht so ganz zufrieden. Und die Cleveland Browns stehen vor der Aufgabe, eventuell einen jungen Quarterback auszusuchen. Und wen nehmen sie? Ist es Cam Ward? Oder wagen sie vielleicht, spielen sie über Bank und nehmen Shedeur Sanders, den sie da vielleicht, ja, mit dem sie vielleicht sich eine Zukunft sich vorstellen. Und ich glaube, Cleveland Browns stehen ganz im Fokus in der ersten Runde an Nummer 2, wen sie nehmen. Und für mich auch die New York Giants an Nummer 3, denn diese Franchise ist eine der ältesten NFL-Franchises, eine mit sehr viel Tradition, und die hat in den letzten Jahren einfach nicht gut gespielt. Sie haben mehrere Fehlgriffe gehabt, auch auf der Quarterback-Position, und stehen jetzt unheimlich im Fokus der New York Medien, aber auch der ganzen NFL. Und die Frage ist, wen nehmen Sie? Sie haben 2 Veteranen auf der Quarterback-Position im Moment gesigned. Jetzt ist die Frage, nehmen Sie wieder einen Quarterback, der vielleicht von den Veteranen lernen kann, oder spielen Sie mit den Veteranen und nehmen so jemanden wie eben den angesprochenen Travis Hunter, der Ihnen vielleicht helfen kann auf beiden Seiten des Balls. Also die 2 sind für mich die im Fokus stehen im Moment, weil es einfach letztes Jahr nicht gut gelaufen ist und die Roster der beiden Mannschaften eigentlich besser sind als das, was sie im Moment auf der Welt zeigen.
Bei dem, was ich jetzt auch noch gelesen habe, die Franchise, wo man ganz dicke Fragezeichen dran macht, weil sie eben auch in der Free Agency ja einen etwas, ich sag's mal, kuriosen Ablauf gemacht haben und die mit 11 Picks auch relativ viel zahlkräftig zugreifen können, sind die San Francisco 49ers. Letztes Jahr als ein Super Bowl Anwärter in die Saison gegangen, katastrophal gescheitert, jetzt viele Spieler gehen gelassen, aber auch nicht so, dass du sagst, die machen einen kompletten Neuaufbau. Wie wichtig ist für die der Draft?
Ist auch sehr wichtig, natürlich klar, sie haben vor ein paar Jahren, 2022, mit Brock Purdy den Coup schlechthin gemacht, hast du schon erwähnt, Mr. Irrelevant, also der letzte Spieler, der überhaupt in der Draft ausgewählt wurde, wurde zu ihrem Starting Quarterback, also da scheinen sie gesetzt zu sein, wobei Brock Purdy ja natürlich auch noch um seine langfristige Zukunft in der NFL bangt, da weiß man noch nicht, was so passiert, und ja, die 49ers haben sehr viele Abgänge gehabt, von Spielern, die sehr lange dabei waren, die Leistungsträger waren, die herausragend in der NFL waren. Also sie müssen sich mit jungen Spielern verstärken auf bestimmten Positionen, um weiter relevant zu bleiben in ihrer Division, auch in ihrer Conference. Ich glaube, es wird kein einfaches Jahr für die 49ers. Ich glaube, sie müssen mit 11 Picks müssen sie wirklich gute Spieler holen, um die Mannschaft aufzubauen beziehungsweise so ein bisschen die Löcher zu stopfen. Aber ob man die Abgänge der Veteranen, der guten Spieler auf verschiedenen Positionen so kompensieren kann, bin ich im Moment noch skeptisch.
Philipp, wir in der Sportstunde machen ja das Ganze nicht nur für die Experten und für die Nerds, sondern auch wirklich für die, ja, so das erste Mal jetzt in den Football reinschnuppern. Also würde ich einfach mit dir noch ein bisschen auf die Basics vom Draft eingehen. Also du hast ja schon erwähnt, die ganze Veranstaltung geht über 3 Tage. Sie besteht aus 7 Runden. Bei den ersten beiden Runden sind jeweils 32 Spieler, die ich mir raussuchen kann. Genauso viel ist eben, wie es Franchises gibt. Das wären, wenn ich es auf 7 hochrechne, 224. Es sind aber insgesamt 257. Warum dürfen in den späteren Runden einfach mehr Spieler dann auch da drin sein?
Ja, es gibt da sogenannte Compensatory Picks. Also die Teams kriegen noch extra Picks für verschiedene Sachen, die so passieren, als Kompensation für irgendwelche bestimmten Abläufe aus der Vergangenheit, wenn irgendwie ein Spieler verletzt ausscheidet vielleicht und das ist nicht die Schuld der Franchise und irgendwie werden sie dafür belohnt. Also es gibt dann insgesamt mehr Picks, als es eigentlich geben könnte. Das ist dann liegt eben an den sogenannten Compensatory Picks, also diesen zusätzlichen Picks, die Mannschaften im Verlauf kriegen, um dann eben für etwas Ausgleich für etwas zu bekommen, was nicht so ganz gelaufen ist in ihrem Sinn.
Die Setzliste, was die Franchises angeht, ist im Prinzip Flop to Top, also das jeweils schlechteste Team der Vorsaison darf den ersten Pick machen und der Super Bowl-Gewinner dann logischerweise den letzten. Warum ist das so?
Das hat man, komischerweise, die erste Draft fand 1936 statt und das hat man relativ kurzfristig so entschieden, weil die Philadelphia Eagles eine schlechte Saison hatten und vorgeschlagen haben, hey, mal zu, wir haben keine Chance, um da mit euch zu konkurrieren um die besten Spieler. Wir haben nicht so viel Geld wie ihr. Lasst uns mal eine Draft machen. Und in der Draft sollte das schlechteste Team als erstes wählen, damit sie eben eine bessere Chance haben, aufzuschließen. Damit es eine Parität gibt in der NFL, damit wir interessante Spiele den Fans bieten und nicht nur irgendwie ein Team super ist und alle anderen schlägt. Und dass man jedes Jahr aufs Neue die Chance hat, sich wieder zu berappeln beziehungsweise ein gutes Team zu werden. Das hat man damals so entschieden und das ist bis heute so geblieben. Und ich glaube, das ist für mich einer der Schlüssel, warum die NFL so erfolgreich ist. Weil du eben jedes Jahr die Chance hast, wenn du ein super schlechtes Jahr davor hattest, hast du im nächsten Jahr die Chance, mit richtig guten Spielern, sowohl in der Free Agency als auch in der Draft, wieder nach oben zu kommen. So garantiert die NFL eben, dass sich nicht irgendwelche Teams absetzen und sagen und über Jahre dann dominieren. Natürlich, klar, es gibt so, vielleicht kennst du die Chiefs, die in den letzten Jahren Super Bowls gewonnen haben, aber es gibt jedes Jahr, da kannst du eine Uhr nachstellen, mehrere Teams, die vom schlechtesten Team ihrer Division im letzten Jahr zum besten Team der Division im nächsten Jahr werden. Und das liegt auch an der Draft. Da hat sich die NFL was überlegt, da haben sich die Owner damals was überlegt, was bis heute funktioniert, finde ich ein super System, das einfach gewährleistet, dass jeder eine Chance hat, wieder gut zu werden.
Jetzt ist ja dieses System, diese Reihenfolge Flop to Top, die würde sich ja rein theoretisch durch alle 7 Runden ziehen. Wenn man es dann in der Praxis sieht, sieht man dann doch, dass sich dann die Reihenfolge ändert. Stichwort Trades, kannst du das kurz erklären?
Trades, also in der NFL kann man auch Spieler tauschen, auch Coaches zum Teil. Also wenn ein Team A braucht oder möchte einen Spieler von Team B haben, dann sagen, hey, gib uns diesen Spieler, du hast ja die Rechte an ihm, er hat vielleicht noch, weiß nicht, 2, 3 Jahre Vertrag bei dir, wir nehmen diesen Spieler ab und nehmen seinen Vertrag mit und geben mir dafür Ausgleich. Das kann in verschiedenen Formen sein, manchmal ist es Spieler gegen Spieler, aber oft werden eben diese Picks eingesetzt. Picks sind in der NFL, also diese Draftpicks sind in der NFL ein sehr, sehr hochgehandelte Währung und deswegen gibt es manchmal so, wie du gesagt hast, dass ein Team auch 11 Picks haben kann. Wir haben von den 49ers gesprochen und es gibt eben aber nur 7 Runden. Das kommt dadurch, dass sie sich vorher in verschiedenen Jahren zuvor, denn es muss auch nicht letztes Jahr gewesen sein, man kann jetzt schon Picks für die Zukunft traden, also man könnte jetzt einen Trade machen, einen Tausch machen und sagen, ich gebe dir die Picks von diesem Jahr, vom nächsten Jahr oder auch in 3 Jahren auch noch. Gab es alles schon und gibt es auch jedes Jahr und deswegen passiert es immer wieder, dass manche Teams mehr Picks haben als andere. Es gibt Teams, die picken zum Teil 3, 4 Spieler nur in einer Draft und dann eben solche, die 11 picken. Das liegt daran, dass dieser Tausch oft eben über Draft-Picks ausgehandelt wird, weil die sehr, sehr wertvoll sind für eine NFL-Franchise.
Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, Philipp, wenn jetzt am kommenden Wochenende es losgeht, also die erste Runde steht an, dann steht ja vorne, glaube ich, der NFL-Commissioner und dann sagt er, Nummer 1, Tennessee Titans, so, und was müssen die dann machen? Gibt es ein Zeitlimit, was sie haben, um sich dann einen Spieler auszusuchen? Wie läuft das ab?
Ja, es gibt für jedes Team ein Zeitlimit und das Team hat in dieser Zeit die Möglichkeit, den Spieler auszusuchen. Natürlich haben sie vorher schon ihre Spieler ausgesucht, jedes Szenario komplett durchgespielt, wenn Team A das nimmt, wen nehmen wir dann und so weiter und so fort. Aber sie haben eben auch Zeit in diesem Moment zu sagen, oh, der Spieler, den wir jetzt haben wollten, ist vielleicht schon weg. Also lasst uns gucken, ob wir vielleicht diesen Pick noch traden mit dem anderen. Das passiert auch immer wieder, dass eine Mannschaft dran ist, ihre Zeit läuft, aber sie in der Zeit mit einem anderen Team verhandeln und sagen, wir geben euch jetzt unsere Wahl ab, dafür nehmen wir eine von euch später oder was anderes, weil wir eben gerade an dieser Position keinen brauchen oder es ist keiner der Spieler da, der uns so viel wert ist, jetzt gewählt zu werden. Also die haben jetzt diese Zeit, um entweder den Spieler einzureichen, sprich an die Liga durchzugeben, wen nehmen Spieler XY oder vielleicht einen Trade-Partner zu suchen und diesen Pick dann neu zu verhandeln und irgendwie gegen was anderes zu tauschen. Wenn sie sich für einen Spieler entscheiden, melden Sie der Liga, wir nehmen Mario Bast an Position XY und der spielt dann für uns, dann kommt der Commissioner raus und verkündet das Ganze in die Welt. Das passiert natürlich bei den Runden, bei den ersten Runden. Später ist es dann, wird es auch im Fernsehen übertragen, aber dann gibt es dann später Leute, die andere Leute, die oft den Pick dann durchgeben. Das sind dann manchmal Schauspieler oder ehemalige Spieler oder irgendwelche Personen aus dem öffentlichen Leben oder auch mal vielleicht Leute, die das irgendwo gewonnen haben oder die dafür für besondere Leistungen belohnt werden, irgendwelche Fans von dem Team. Also später macht man es ein bisschen lustiger. In der ersten Runde ist es ganz nüchtern, der Commissioner, der NFL-Commissioner, der rauskommt und sagt, Team X nimmt diesen Spieler an dieser Position.
Ja, Amerika ist immer so ein bisschen Show. Wie ist das denn? Also jetzt ist es ja so, nehmen wir mal, du bist an Nummer 1 gesetzt als Spieler und dann wirst du vom schlechtesten Team der Vorsaison gewählt. Könntest du dich weigern, zu dem Team zu gehen?
Jein. Also das Team hat definitiv Rechte an dir. Das heißt, du kannst natürlich dann aussetzen und sagen, ich spiele für die nicht und kannst mit denen dann verhandeln, musst deinen Vertrag nicht unterschreiben, aber du kannst nicht einmal zu einer anderen Mannschaft gehen. Das kannst du nur machen, wenn das Team bereit ist, dich abzugeben, im Tausch gegen was anderes, gegen andere Spieler, gegen Draftkapital oder gegen anderen Spieler. Von sich alleine kann ein Spieler das nicht machen, denn ein Spieler, der in die NFL kommt, kriegt automatisch einen 4-Jahres-Vertrag bei dem Team, bei dem er gedraftet wird. Die Spieler aus der ersten Runde haben noch eine besondere Regel. Also das Team hat noch eine Fifth-Year-Option, kann sich also nochmal entscheiden, ein fünftes Jahr dran zu hängen, wenn sie das früh genug kommunizieren. Aber in der Regel kriegt jeder Neuling in der NFL einen 4-Jahres-Vertrag. Und diese 4 Jahre garantieren dem Team die Rechte an dem Spieler. Er kann nicht aus freien Stücken woanders hingehen. Aber es gab immer wieder auch Geschichten, wo ein Spieler das erzwungen hat. Ein Beispiel kommt mir da in den Sinn, das ist Eli Manning, der berühmte Quarterback der New York Giants, der mit den Giants 2-mal den Super Bowl gewonnen hat, der eigentlich von den Chargers gedraftet wurde, aber schon die ganze Zeit vorher gesagt hat, ich werde das nicht machen, ich werde nirgendwo anders spielen, ich gehe nicht zu den Chargers. Und da ist es dann lustig, wenn man sich die Videos von der Draft ansieht und er dann eben von den Chargers gewählt wird, dieses Trikot mit der Nummer 1 hochhalten muss und ein Lächeln ein bisschen faken muss, weil er ganz genau weiß, ich werde für die nicht spielen. Später gab es natürlich dann einen Trade und er ging dann doch zu den Giants, wo er hin wollte. Aber es passiert eben immer wieder, dass ein Team einen Spieler wählt, der gar nicht dahin will, und dann eben ihn als Verhandlungsmasse einsetzen bei einem anderen Team, um sich vielleicht mehr Picks zu holen.
Wie ist das denn eigentlich als Rookie? Stichwort Gehalt. Kann ich das aushandeln oder kriegt jeder Rookie dasselbe? Macht sich die Draft-Einstufung irgendwie bemerkbar?
Also bis 2011 haben die Rookies ihre Verträge mit dem Team direkt ausgehandelt. Aber es hat dann Ausmaße angenommen, wo die Teams dann sagten, das geht so nicht mehr. Wir können die Spieler, die noch nie einen Down in der NFL gespielt haben, auf die, wie du gesagt hast, auf die wir ja so ein bisschen setzen und ein bisschen blind auch setzen, den können wir nicht so viel Geld bezahlen. Da war Sam Bradford, wurde von St. Louis ausgewählt, der hat einen Vertrag von 78 Millionen bekommen über 6 Jahre und hat noch nie auch nur einen Fuß auf ein NFL-Feld gesetzt. Und dann hat man sich zusammen mit den Spielern, mit der Spielergewerkschaft geeinigt, dass es dann ab dem nächsten Jahr eine Pay-Scale gab, also je nach Draft-Position gibt es dann einen Rahmen, in dem Spieler einen Vertrag bekommt, also was die Bezahlung angeht. Da ist dann nicht viel Spielraum, also es ist nicht so, dass der Spieler noch viel verhandeln kann, wir reden da wirklich von kleinen Beträgen. Und deswegen wollen die Spieler natürlich auch so hoch wie möglich gedraftet werden, weil jeder Pick höher bedeutet in der ersten Runde insbesondere Millionen. Also da gibt es schon mal zwischen Pick 1 und Pick 2 und 3, da geht es dann immer schon mal 2, 3, 4, 5 Millionen runter. Aber das System ist mittlerweile so, dass es für jede Position in der Draft ein festes Gehalt gibt, einen 4-Jahres-Vertrag, und das verhindert, dass Spieler oft die Verträge erst sehr spät unterschreiben oder gar nicht. Es gab früher immer wieder Spieler, die bis in die Saison hinein für Vertragsverhandlungen geführt haben und dann natürlich die ganze Vorsaison verpasst haben und was die Teams ja nicht wollen, weil sie wollen, dass der Spieler auf die nächste Saison vorbereitet ist. Und das System hat es jetzt abgeschafft. In der Regel werden die Verträge recht schnell unterschrieben, weil es ja nicht so viel zu verhandeln gibt. Und die Spieler können sich voll und ganz auf ihr erstes Jahr in der NFL vorbereiten.
Was ist denn, wenn ich ein Spieler bin, der auf der Liste steht, aber am Ende nicht gedraftet werde? Bin ich dann raus für die NFL?
Nein, bist du nicht, denn die NFL-Draft ist ein sehr guter, ist wahrscheinlich der direkteste Weg in die NFL, aber es gibt auch noch sogenannte Free Agency. Das heißt, Spieler, die nicht aus dem College gedraftet wurden, aber jetzt ihre College-Karriere beendet haben, können danach, nach der Draft, mit den Teams direkt verhandeln über einen Vertrag. Und es gibt immer wieder undrafted Spieler, die dann später zu Stars werden, auch die nicht durch die Draft kamen. Und oft sagen Spieler aus der zum Beispiel 7. Runde, es ist für sie auch manchmal vielleicht ein bisschen einfacher, wenn sie nicht gedraftet werden. Also viele Spieler sagen, es ist mir lieber, nicht spät gedraftet zu werden, sondern lieber gar nicht, weil dann kann ich mit dem Team verhandeln oder zu dem Team gehen, wo ich auch wirklich hin will, wo ich glaube, die Situation für mich die beste ist und nicht zu dem Team, das mich will. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Der Weg ist nicht zu, wenn du nicht gedraftet wirst, aber man muss auch sagen, dass der Weg steiniger ist, wenn du nicht gedraftet wirst, weil natürlich ein Team nicht so viel in dich investiert hat wie ein Pick. Deswegen ist der Margin for Error, also deine Leine, an der du dann praktisch gehalten bist, ein bisschen kürzer. Du musst vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten als ein Draftpick, in den dein Team investiert hat, weil sie den ja auf jeden Fall zu einem NFL-Spieler machen wollen. Trotzdem, wie gesagt, es gibt genug Beispiele von Spielern, die nicht gedraftet wurden und dann doch lange und sehr erfolgreiche NFL-Karrieren hatten.
Philipp, jetzt habe ich dir ganz viele Löcher in den Bauch gefragt und du hast mir ganz viele Informationen gegeben. Ich weiß aber, du bist so ein wandelndes Football-Lexikon. Hast du noch so ein, zwei nette Geschichtchen rund um den Draft?
Ja, da würde ich sagen, fangen wir gleich am Anfang an. 1936, die erste Draft im Ritz-Carlton in Philadelphia. Damals 9 Teams, also es wurden insgesamt 81 Spieler gedraftet. Damals gab es 9 Franchises. Was glaubst du von diesen 81 Spielern, wie viele tatsächlich ein NFL-Spiel bestritten haben?
Boah, wenn du so fragst, würde ich sagen, waren es nicht so viele. Ich sag mal 2/3. Also so um die 55.
Ja, es waren 24. Und der Grund ist ganz einfacher. Fangen wir bei dem Nummer 1 Pick. Der erste Spieler, der je gedraftet wurde in der NFL, war Halfback, also Running Back Jay Berwanger. Kam von der University of Chicago und wurde von Philadelphia gedraftet. Philadelphia hat aber gesagt, naja, wir haben ja gar kein Geld, um ihn zu bezahlen. Der wird wahrscheinlich viel Geld haben, also haben sie seine Rechte an Chicago Bears abgetreten. Chicago Bears haben mit ihm verhandelt. Man sagt, er wollte 15.000 Gehalt haben. Chicago Bears waren nur bereit, 13.500 zu bezahlen. Er hat dann gesagt, wisst ihr was, dann spiele ich eben nicht. Und hat sich für die Karriere eines Verkäufers in der Gummibranche ja, entschieden und hat dann seine Karriere so bestritten. Und wie gesagt, aus dieser ersten Draft waren sehr viele Spieler, die nie wirklich gespielt haben. Das waren andere Zeiten und es gab auch viele Jobs, die sicherer waren als ein Footballspieler. Das ist nicht so wie heute, wo es natürlich, wenn du verletzt warst, warst du raus, dann war deine Karriere vorbei. Und die Bezahlung war auch nicht so wie heute, also man konnte auch durchaus in anderen Jobs viel besser verdienen. Und deswegen hat, wie gesagt, der erste Pick der NFL aller Zeiten nie wirklich in der NFL gespielt. Kurioserweise hatte später aber Rugby gespielt und wurde irgendwann in die Rugby Hall of Fame aufgenommen in den USA, aber Footballer wurde er nicht.
Philipp, jetzt hast du vom ersten Draft erzählt. Du hast aber gesagt, du hast einige Geschichten. Komm, eins, zwei, hau mir noch raus.
Ja, wir wissen ja, wie wichtig Quarterbacks heutzutage sind. Und du hast ja angesprochen, in den letzten Jahren immer wieder Nummer 1 Quarterbacks gewählt und auch viele in der ersten Runde. Und das war aber nicht immer so. Die ersten Picks in der NFL waren gar keine Quarterbacks. Erst 1944 wurde der erste Pick in der NFL ein Quarterback. Angelo Bertelli von Notre Dame wurde damals von den Boston Yanks gewählt. Und da sieht man aber auch, wie sich die in der NFL die Wichtigkeit der Position geändert hat. Danach waren es viele Jahre auch Linebacker, sehr viele Runningbacks, die gewählt wurden. Und das ist in den letzten Jahren ja gar nicht mehr so gewesen. Wir wissen ja, dass die Quarterback-Position die wichtigste in der NFL ist, im Football. Wahrscheinlich die schwierigste Position in allen Sportarten zusammen, wenn man es nimmt, wenn man natürlich die physischen und die psychischen Attribute nimmt, die man braucht, um diese Position erfolgreich zu spielen. Aber das zeigt, das war nicht immer so. Die Quarterback-Position war oft, ja, eine, die man so mitgenommen hat, aber eben nicht die wichtigste. Also 1944 der erste Quarterback, der Nummer 1 gewählt wurde und nicht so, wie es heutzutage ist, regelmäßig. Das wäre eine der interessanten Geschichten zu der NFL. Ich kann dir noch eine Geschichte sagen, eine persönliche.
Ja, komm, raus damit.
Ich war ja dann später auf dem College ab 2000 bei University of Central Florida und war 99, Anfang des Jahres, zu Besuch. Da hatte ich einen befreundeten Coach, der hat die D-Line gecoacht bei UCF. Und ich war zu Besuch bei ihm und wollte mir das College schon mal anschauen. Da stand es noch nicht fest, dass ich da hingehen werde, aber ich wollte mir das schon mal anschauen. Und da saß ich bei ihm im Büro und da kommt jemand rein. Und es kommen so vier Typen rein, riesengroß, alle über 1,90, 120, 140 Kilo, ein wirklich Riesentypen. Und der unterhält sich da mit denen, stellt mir so ein bisschen vor, hallo, hallo, hallo. Und die gehen dann wieder. Das waren die Spieler. Ich habe gesagt, wow, ihr habt aber eine große D-Line hier, das kenne ich so aus Deutschland ja so gar nicht. Wir reden von 1999, also schon 26 Jahre her. Und sagt mir, siehst du den hier, der gerade am Fenster vorbeiläuft, der gerade noch drin war? Das ist unser Quarterback gewesen. Das war nämlich damals Dante Culpepper, der sich auf die Draft vorbereitet hat, beziehungsweise auf den Draft-Prozess, auf die NFL Combine und auf den Pro Day. Und das war so ein großer Kerl, ich habe einen so großen Quarterback noch nie gesehen, hat bei UCF alle Rekorde gebrochen, war auch mehrmals im Pro Bowl da, dann und hat bei den Vikings Rekorde gebrochen. Aber das zeigt auch wieder, wie unterschiedlich die Spieler in der Draft sind. Ne? Einer, von dem ich sicher war, das ist irgendein D-Line-Spieler, war ein Quarterback und ich durfte komischerweise auch, es hat sich so zufällig ergeben, ein paar Tage später war ich im Gym und habe ein bisschen Basketball gespielt. Und dann kam er auch rein, da wusste ich schon, wer es ist und ich durfte gegen ihn so ein bisschen Basketball spielen, 1 gegen 1. Ich hatte überhaupt keine Chance. Der war so massiv, so groß, hat mich immer unter den Korb gedrückt. Also ich kann sagen, ich habe mal Basketball gespielt gegen jemanden, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Also immerhin etwas. Obwohl ich auch also, keine Chance hatte, muss ich sagen.
Aber du warst in diesem Moment zumindest ganz, ganz, ganz nah dran am NFL-Draft. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese wirklich erstmal tollen Informationen und auch wirklich sehr lustigen Anekdoten, die du dazu erzählen konntest. Gibt uns wirklich viel. Vielen lieben Dank dafür.
Ich bedanke mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal rein. Die Draft ist ein Riesenspektakel, eine Riesenshow. Wird sich lohnen.